Wüste. Besonders vergnüglich ist es da nicht. Stellen Sie sich mal so eine Quarantänezeit jetzt in der Pandemie zu Hause vor, und zwar nicht eine Woche, sondern einen Monat lang, und zwar ohne Ablenkung, ohne Handy, ohne Fernsehen. Sie sind ganz auf sich gestellt, sie müssen es mit sich selber aushalten. Eine schwierige Wegstrecke des Lebens, und man hofft, dass sie schnell zu Ende geht. Wüste, das ist Alleinsein und Hunger und Durst und Unruhe und Sehnsucht und Fremde und Angst. Ich kriege die Krise, sagen wir manchmal. Aber vielleicht entsteht da etwas Neues in uns, vielleicht reifen wir. Wüste, das ist in der langen Zeit und in der Langeweile sich selber ganz anders erfahren, seine Grenzen überdeutlich spüren und in all dem möglicherweise auch Gott näher kommen, das Leben von einer anderen Seite her in seiner Tiefe spüren. Das schaffen die Oasen nicht. In der Oase lebt man in seinen Gewohnheiten, in der Routine, im guten Alltag, auch im Alltag des christlichen Lebens. Man spricht sein Gebet, man geht in die Kirche, aber eine Erschütterung, eine Erleuchtung, eine Umkehr geht anders. Die Religionen stammen eher aus der Wüste, siehe Mose, siehe Jesus, siehe auch Mohammed. Sie alle atmeten Wüstenluft. Um Gottes Willen zog es sie in die Wüste, oder wörtlich im Evangelium, Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Da ist sozusagen ein Magnet im Spiel, und das ist der Geist Gottes, der ihn dorthin zieht. Jesus geht damit den Weg seines Volkes. Sein Volk Israel ist 40 Jahre lang mit Mose in der Wüste herumgeirrt, murrend, schimpfend wegen der Härte des Wüstenlebens, ehe es sich dann im gelobten Land, im Land, was von Milch und Honig überfließt, also in Israel, niederlassen konnte. Die 40 Tage Jesu in der Wüste nehmen sich dagegen ziemlich bescheiden aus. Das Volk Israel hat damals die Wüste, diese 40 Jahre, wie eine große Entziehungskur erlebt. In der Wüste steht nicht an jeder Düne eine Pommesbude und schon gar kein Getränkeautomat, schreibt sehr anschaulich der geistliche Schriftsteller Andreas Knapp, der auch seine Wüstenzeiten hatte. Nein, die Wüste ist so ziemlich das Gegenteil unserer Welt. Kein Konsumparadies, keine Komfortzone, überhaupt nicht unterhaltsam, nicht abwechslungsreich. Aber sie ist eine Schule der Freiheit. Hier kann man lernen, sich nicht mehr gehen zu lassen, sondern selber zu gehen. Man lernt Abstand, Verzicht, mit wenigem Auskommen, Sinn für das Wesentliche. Man übt sich ein in das, was wirklich zählt und was wirklich Bestand hat. Es ist so still, dass man die leise Stimme seines Gewissens wieder hören kann. In der Schule der Wüste lernt man, seinen Weg mit Gott zu gehen. Ich denke, unsere Kirche muss gerade durch eine solche Wüstenzeit hindurch. Es scheint so, als würde Gott auch uns heute eine Entziehungskur, eine Läuterung, eine Durststrecke verordnen. Gott führt uns in die Wüste, führt uns in eine karge Fasten- und Bußzeit der Kirche, die mit Ostern nicht zu Ende ist. Glanz und Gloria sind vorbei. Volle Häuser, volle Kirchen, volle Kassen ebenso. Viele Menschen gehen weg, treten aus. Der Geist ruft uns ganz ehrlich, ganz nüchtern, ganz klarsichtig zu sein. Er ruft die ganze Christenheit zur Umkehr, ruft uns wieder hin zum Evangelium. Die eiserne Ration dafür auf diesem Weg ist das Vertrauen in Gott. Er kann und wird die leeren Hände füllen, wenn wir sie ihm nur offen hinstrecken. Dann dürfen wir aber nicht nur auf unsere eigenen Pläne, unsere eigenen Lieblingsideen und Vorhaben starren. Keiner, wirklich keiner, kennt den Weg in die Zukunft. Auch Abraham, der Vater des Glaubens, kannte diesen Weg damals nicht. Aber er fing an zu gehen, ohne zu wissen, wohin es ging. Und Gott ging mit. Gott war wie ein Navi. Gott war wie ein Kompass. Das Altvertraute, das dem Abraham sehr gewohnt war, das war nicht im Navi drin, das war nicht in den Navi eingegeben. Abraham musste suchen, er musste die Zeichen der Zeit erkennen, durch die Gott auch heute zu uns spricht. Schmerzhaft ist die Schule der Wüste, denn in dieses Alleinsein und in diese Krise, in diese unangenehmen Situationen, kommt zusätzlich noch der Versucher, das Böse, biblisch gesprochen der Teufel. Der meldet sich da ganz gewiss. Ein Hin und Her also zwischen dem Gottesgeist und dem Teufel. Man mag diese beiden Gegenspieler auch anders nennen, das Gute, das Böse, wie auch immer, aber ihre Kräfte sind bis heute am Werk auch in uns. Sie ziehen uns hin und her, wenn wir uns entscheiden müssen und wenn es um wichtige Dinge geht. Der Geist lässt uns aufschauen, er richtet uns auf, er zieht uns nach oben, er ermutigt uns, er macht uns gerade. Die Gegenkraft zieht uns herunter, macht uns nieder, nimmt uns die Zuversicht und heißt darum in der Bibel Diabolos, Teufel, diabolische Macht. Der, der alles verwirrt, das meist Diabolos, der alles verwirrt und der alles durcheinander bringt. Der unsere Herzen spaltet, sodass wir kaum noch mit ganzem, mit vollem Herzen leben. Nach einem Beispiel dafür brauchen wir in diesen Tagen nicht lange zu suchen. Wir erleben, wie Wladimir Putin in seinem Wahn die teuflische, diabolische Rolle voll ausspielt. Wie kommt einer darauf, den Krieg und den Tod und die Flucht von Millionen und möglicherweise selbst einen Atomschlag zu wollen? Wir ahnen, wie der Teufel wirkt, der Vater der Lüge. Aber wir erleben auch die andere Seite, Gott sei Dank, den Gottesgeist. Dieser kleine David mit Namen Selinski gegenüber dem Riesen Goliath mit seinen Waffen. Und hoffentlich viele andere kleine Davide dazu. Der Mut eines Volkes, die unglaubliche Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft so vieler, gerade in Polen. Eine Einigkeit, ein Wille, am selben Strang zu ziehen, wie man ihn gar nicht mehr kannte in Europa. Starke Gefühle, vor allem die Angst, große Nachdenklichkeit, viele Gebete, die richtigen Taten. Der Krieg wie eine Wüste. Die Verwüstungen sind voll im Gang. Ein Kampfplatz zwischen der blinden Macht und denen, die als freie Menschen menschlich leben wollen. So ähnlich wird im heutigen Evangelium erzählt. Der listige Versucher nimmt drei Anläufe, um Jesus rumzukriegen. Steine zu Brot, stürz dich hinab von der Zinne des Tempels, also zieh eine große Show ab. Und dann am wichtigsten, der Teufel bietet Jesus wie auf einem Silbertablett alle Macht dieser Welt an, Alle Reiche der Welt sind dein, alle Macht und alle Herrlichkeit. Das alles soll dir gehören, wenn du dich vor mir niederwerfst und mich, den Teufel, anbetest. Jesus antwortet sehr kurz und knapp, es steht geschrieben, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Wir sind heutzutage Zeugen, wie absolute Macht absolut korrumpiert, wie sie ein Werk des Teufels ist und wie der Glaube an Gott, den wirklichen Herrn, uns davor schützen und bewahren kann. Die Frage, die in dem Ganzen drinsteckt, heißt: Wer ist der Herr meines Lebens? Wer ist der Herr meines Lebens? Wie brisant diese Frage ist, habe ich am deutlichsten erlebt auf einer Reise nach Sizilien. Die Dechanten des Bistums Essen waren vor mehr als einem Dutzend Jahren mit dem damaligen Bischof Genn unterwegs. Wir besuchten die Hauptstadt Palermo, da den armen Stadtteil Brancaccio, der ganz runtergekommen war. Da hatte früher ein sehr mutiger Pfarrer gewirkt, Pino Polisi. Er war 1993 ermordet worden von der Mafia, die diesen ganzen Stadtteil beherrschte und wirklich im Griff hatte. Man erzählte uns dort, wie Pino Polisi, der Pfarrer, Kommunionunterricht gegeben hatte. Auch die Kinder der Mafiosi waren dabei. Einige Mafialeute saßen im Kirchenvorstand. Als der Priester ihnen sagte, ihr müsst euch entscheiden, zu den Kindern, entweder Gott oder Mafia, entweder oder, beides zusammen geht nicht. Man kann nicht zwei Herren dienen. Eine mutigere Kommunionvorbereitung kann man sich kaum vorstellen. Das war wie Sprengstoff in diesem Stadtteil. Das war Christentum in einem Satz. Und das war gefährlich, lebensgefährlich. Wegen solcher Sätze und Taten wurde der Pfarrer von der Mafia erschossen. 20 Jahre später, 2013, hat die Kirche ihn selig gesprochen, als Märtyrer. Als einer, der vor den Mächtigen niemals auf die Knie ging, sondern nur vor Gott. Als einer, für den Gott ganz in der Mitte stand und nicht unter ferner liefen. Liebe Gemeinde, auch Jesus ist in Versuchungen nicht erlegen. Er ließ sich vom Vater nicht abbringen. Er probierte nicht seine Wundermacht aus oder seine eigene Bedeutung, sondern sein Vertrauen in den Vater. Die Wüste zerstörte ihn nicht und soll auch uns Menschen in Europa nicht zerstören. Und von dieser Ouvertüre an wurde er der, der er noch heute für uns ist. Der Mensch für andere, für den Vater und für uns. Der Sohn Gottes.